Hallo, hier ist Bibletunes. Blackbox-Urgeschichte Genesis 1 mit Ruben Sommer. Willkommen zurück zu Blackbox-Urgeschichte Genesis 1. In dieser Episode sprechen wir über den fünften Schöpfungstag, von dem uns in den Versen 20 bis 23 berichtet wird. Und die lese ich euch gleich zu Beginn nach einer eigenen Übersetzung vor. Und Gott sprach: Das Wasser soll wimmeln voll von lebendigen Wesen, und Vögel sollen fliegen über der Erde am Himmelsgewölbe. Und Gott schuf die großen Meeresungeheuer und alle schwimmenden Lebewesen, von denen es im Wasser wimmelt, jedes nach seiner Art, und jeden Vogel mit Flügel nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und er segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch, und füllt das Meer, und die Vögel sollen sich vermehren über der Erde. Und es wurde Abend und Morgen, der fünfte Tag. Am zweiten Schöpfungstag trennte Gott die Tehom, die Urflut, und ließ ein Gewölbe, die Rakia, zwischen den Wassern oben und unten entstehen. Das Gewölbe nannte er Himmel, das Wasser unterhalb des Gewölbes nannte er Meer. Diese beiden Lebensräume, Himmel und Meer, werden am fünften Schöpfungstag bevölkert und nun mit Leben gefüllt. Gott schafft die Meerestiere und die Vögel. Mit der Erschaffung der Meerestiere und der Vögel beginnt die Erschaffung ganz besonderer Bewohner im kosmischen Tempel. Meerestiere und Vögel sind die ersten Lebewesen. Im hebräischen Grundtext werden sie bezeichnet als Nefesh Chaya. Das hebräische Wort Nefesh ist dabei ziemlich schwierig zu übersetzen. Oft wird es einfach als Seele übersetzt, im Sinne einer lebendigen Seele, eines Lebewesens, und das ist grundsätzlich auch nicht falsch, greift aber ein wenig zu kurz. Denn wenn wir den Begriff Seele hören, dann denken wir doch oft an einen unsichtbaren Teil des Menschen. Und das wäre dann an dieser Stelle schon ein bisschen speziell, nicht? Oder sagt hier der Genesis-Text etwa, dass Fische und Vögel, später auch die Landtiere, eine Seele besitzen, so wie sie auch der Mensch von Gott erhält? Der deutsche Theologe Hans-Walter Wolf schreibt in seinem Buch Anthropologie des Alten Testaments darüber, dass eigentlich in nur ganz wenigen Texten die Übersetzung Seele den Sinn von Nefesh trifft. Und das bei einem Wort, das über das ganze Alte Testament hinweg 755 Mal verwendet wird. Für ihn ist Genesis 1 und später auch 2 ein gutes Beispiel dafür, dass die Übersetzung Seele für das, was die hebräische Bibel als Nefesh bezeichnet, von uns oft zu eindimensional verstanden wird und dass gerade das dazu führt, dass es im Kontext dann unpräzise verwendet und übersetzt wird. Wolf erklärt, dass Nefesh ursprünglich gar nicht einen unsichtbaren inneren Teil des Menschen bezeichnet, sondern den ganzen lebendigen Organismus. Das Wort hängt sprachlich mit der Kehle und dem Hals zusammen, also mit dem Ort, durch den ein Lebewesen atmet, trinkt und Nahrung aufnimmt. Nefesh bezeichnet damit das atmende, nach Leben verlangende Wesen. Es ist das lebendige Wesen selbst, in seiner Bedürftigkeit und Lebendigkeit. Wenn die Genesis also hier von Nefesh Chaya spricht, dann meint sie nicht, dass diese Tiere eine Seele im späteren philosophischen Sinne besitzen, vielmehr bezeichnet der Ausdruck einfach lebendige, atmende Geschöpfe. Es sind Wesen, die leben, die sich bewegen, die Nahrung brauchen, die atmen. Kurz, Geschöpfe, in denen das Geschenk des Lebens pulsiert. Das ist auch der Grund, warum derselbe Ausdruck später in Genesis 2,7 nochmals verwendet wird. Auch dort lesen wir von der Erschaffung des Menschen und es heißt, dass der Mensch als eine Nefesh Chaya geschaffen wird. Der Mensch wird also im selben Begriff beschrieben wie zuvor auch die Tiere. Damit macht der Text deutlich, Mensch und Tier gehören gemeinsam zur Welt der lebendigen Geschöpfe. Für Wolf zeigt sich hier etwas ganz Entscheidendes über das biblische Menschen- und Lebensverständnis. Die Bibel denkt nicht in Kategorien von Körper und Seele als zwei getrennte Teile, wie es später in der griechischen Philosophie üblich wird. Nein, der Mensch und eben auch die Tiere haben nicht einfach eine Nefesh, sie sind eine Nefesh. Lebendige Wesen, die atmen, die leben, die Hunger haben, sich bewegen und damit vollständig von Gott abhängig sind, weil von ihm eben alle diese Dinge kommen, die sie zum Leben benötigen und brauchen. Vielleicht lässt sich das zusammenfassend so sagen. Nefesh sind Geschöpfe, die ganz vom schöpferischen Geschenk des Lebens durchdrungen sind und deswegen auch immer angewiesen bleiben auf denjenigen, der das Leben letztendlich spendet, weil er es selber ist, nämlich Gott. Von ihm kommt das Leben, er erhält es und zu ihm geht es wieder zurück. Wenn Gott also am fünften Schöpfungstag erstmals mit den Meerestieren und den Vögeln Nefesh Chaya erschafft, dann beginnt hier die eigentliche Welt des lebendigen Lebens. Der kosmische Tempel war bis jetzt nur mit Formen und Strukturen gefüllt. Jetzt wird sie mit Geschöpfen bevölkert, in denen das Leben selbst wohnt. Atmende, bewegliche Wesen, die die Schöpfung zu einem lebendigen Ort werden lassen. Und so schafft Gott die großen Meeresungeheuer und alle kleineren Meerestiere, genauso wie die Vögel, die über der Erde das Himmelsgewölbe bevölkern. Nach Genesis 1,1 begegnet uns hier an dieser Stelle in Vers 21 das zweite Mal das Verb bara für schaffen oder erschaffen. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern. Bara ist ein Verb, das exklusiv dann verwendet wird, wenn Gott etwas schafft oder erschafft. Und mit diesem Verb wird versucht, die Unvergleichbarkeit und Einzigartigkeit von Gottes schöpferischem Handeln zum Ausdruck zu bringen. Bara soll zeigen, niemand kann das, was Gott kann. Und für das, was Gott tut, gibt es keinen Vergleich. Aber warum wird gerade hier jetzt an dieser Stelle dieses Verb wieder verwendet? Was ist so besonders an dieser Stelle? In Vers 21 steht Bara in Verbindung mit Tanin. Tanin ist ein Nomen und ich habe dieses Wort mit Meeresungeheuer übersetzt. Von anderen Auslegern und Übersetzern wird dieses Wort auch mit Meeresdrache, Ungeheuer oder Wal übersetzt. Und ihr seht, hier liegen die Bedeutungen von Tanin in den verschiedenen Übersetzungen zum Teil sehr weit auseinander. Es ist ja schon ein Unterschied, ob man von einem Meeresdrachen oder einem Wal spricht. Aber was ist es jetzt? Spricht der Genesis-Text hier jetzt von Walen oder doch von Meeresungeheuern, von Monstern? Manche Ausleger brauchen gerade diese Stellen, um die These zu stützen, dass Genesis 1 einfach die israelische Interpretation eines altorientalischen Schöpfungsmythos ist. Dazu habe ich ja in einigen Folgen auch schon etwas dazu gesagt. Die Argumentation an dieser Stelle ist ziemlich einfach. Warum sollte die Bibel denn von Dingen wie einem Meeresdrachen sprechen, wenn nicht aus dem einfachen Grund, dass es sich hier um einen altorientalischen Mythos handelt, so wie ihn damals ja auch alle anderen Nachbarvölker von Israel hatten? Ja, und tatsächlich scheint es so, als könnte man diese These auch mit anderen Belegstellen in der Bibel stützen. So beispielsweise Psalm 104, die Verse 25 und 26. Diese Verse beziehen sich nämlich auf den fünften Schöpfungstag und dort lesen wir Folgendes. Da ist das Meer, schier endlos groß und weit. Darin wimmelt es von unzählbar vielen Lebewesen, von kleinen wie von großen. Dort ziehen Schiffe ihre Bahn. Auch das Ungeheuer Leviathan, das du geschaffen hast, um mit ihm zu spielen. Tatsächlich scheint es mir persönlich schwierig zu bestreiten, dass hier in Psalm 104 beim Bild des Leviathans nicht doch irgendwo ein mythisches Meeresungeheuer mitgedacht wird. Und wenn wir Psalm 104 als wichtigen Bezugstext ernst nehmen, der uns hilft, Genesis 1 inhaltlich zu deuten, so wie wir das bis hierhin ja schon einige Male gemacht haben, dann muss man auch diese Stelle ernst nehmen und das mit allen Konsequenzen. Denn wenn wir uns Schöpfungsmythen aus der Umwelt des antiken Orients anschauen, dann zeigen sich zu dem, was uns Genesis 1 und Psalm 104 berichten, wirklich erstaunliche inhaltliche Parallelen. So zum Beispiel, wenn wir uns den babylonischen Schöpfungsmythos Enuma Elish etwas genauer anschauen. Dort begegnen wir einer Erzählung über die Urgöttin Tiamat, einer gewaltigen Meeres- und Chaosgestalt. Sie verkörpert in dieser Geschichte das Urmeer und bringt zahlreiche monströse Wesen hervor. Drachen, Schlangen und andere Ungeheuer. In dieser Erzählung muss dann der Gott Marduk gegen Tiamat kämpfen. Und erst nachdem er sie besiegt und ihren Körper zerteilt hat, entsteht aus ihrem Leichnam die Welt. Solche Geschichten waren im alten Orient weit verbreitet. Oft wird die Ordnung der Welt dadurch erklärt, dass ein Gott ein Chaosmonster besiegt und dadurch die Welt entsteht. Genauso wie wir das jetzt gerade am Beispiel von Enuma Elish gehört haben. Aber will ich jetzt damit sagen, dass Genesis 1 letztendlich doch mindestens zu Teilen ein Mythos ist? Um es mal ganz einfach auszudrücken, nein, überhaupt nicht. Versteht mich an dieser Stelle bitte nicht falsch. Aber ich denke, es wäre falsch, diesen mythischen Hintergrund, der meiner Meinung nach definitiv mitschwingt, wenn von den Taninim, den großen Meeresungeheuern, die Rede ist, zu leugnen, aus Sorge, man würde damit die Türe öffnen für ein rein mythisches Verständnis der biblischen Schöpfungsgeschichte. Die Schöpfungsgeschichte ist ganz klar göttliche Offenbarung und kein Mythos. Aber gerade Stellen wie Genesis 1,21 oder auch Psalm 104, Vers 26 zeigen uns, dass die Bibel manchmal mythologische Bildsprache verwendet, um damit eine theologische Aussage zu machen. Die Bibel ist nicht einfach eine isolierte Schrift eines isolierten Volkes, das irgendwo völlig kontextlos zwischen allen anderen Schriften und Völkern in der damaligen Zeit existiert hat. Die Bibel kennt die Vorstellungen und Mythen ihrer Nachbarvölker. Das zeigen genau diese Stellen. Und die Genesis übernimmt zum Teil diese bekannten Bilder aus der Welt des alten Orients, aber deutet sie völlig neu um. Die Übersetzung »Gott schuf die großen Wale« ist dann für mich nicht grundsätzlich falsch, denn natürlich kann man auch in den großen Walen in einer gewissen Art und Weise Meeresungeheuer sehen, aber sie lässt eine für mich doch wichtige Dimension des Textes außer Acht. Die Bibel und das Volk Israel ist Teil einer Kultur, einer Welt, die miteinander in Beziehung tritt, die Welt des antiken Orients. Und genau das wird durch Genesis 1,21 deutlich. Gott schafft die Meeresungeheuer. Und zwar bara, das heißt völlig er alleine. Er alleine ist Schöpfer dieser Ungeheuer und da gibt's nicht irgendwo links oder rechts noch etwas anderes. Die Bibel bezeichnet diese Meeresungeheuer, die bei anderen Völkern einen göttlichen Status haben, schlicht als Geschöpfe Gottes. Ja, Psalm 104 bezeichnet den großen Meeresdrachen Leviathan sogar als Gottes Badeentchen. Denn dort heißt es ja, das Ungeheuer Leviathan, das du geschaffen hast, um mit ihm zu spielen. Was also in den Schöpfungsmythen der Nachbarvölker Israels als göttliche Chaosmacht geschildert wird, die dem Schöpfergott gegenübersteht und zuerst in einem Kampf besiegt werden muss, das wird in der Bibel einfach als Gottes Schöpfung beschrieben. Die Botschaft, die damit hinaus in die Welt der Nachbarvölker Israels gesendet wird, ist: Wovor ihr euch fürchtet, das sind bloß Geschöpfe unseres einen großen Gottes. Für ihn sind sie wie Badeentchen, weder Bedrohung noch Gefahr. Und selbst sie, ja selbst die großen Meeresungeheuer, sind in der Schöpfung nach Gottes Plan und seinem Willen geschaffen. Auch sie gehören zum großen kosmischen Gottesdienst, den Gott geschaffen hat. Und genau diese Aussage finden wir dann eben auch in der Bibel. Wir lesen in Psalm 148 in Vers 7: Lobt den Herrn von der Erde her, ihr Taninim, ihr Meeresungeheuer und alle Tiefen. Also selbst die Meeresungeheuer loben Gott und dienen ihm. Was für eine kraftvolle Botschaft, was für ein Statement, das die Bibel hier macht. Wir haben hier also eine ganz krasse Abgrenzung. Gott macht in der Bibel deutlich, dass die mythischen Vorstellungen der Völker eigentlich gar nicht so mythisch sind, wie sie vielleicht denken. Alles, was ist, ist von Gott geschaffen, folgt dem großen kosmischen Gottesdienst und lebt zu seiner Ehre. Selbst die großen Meeresungeheuer. Die Meeresungeheuer sind gar nicht mythisch, sondern auch sie haben ihren Ursprung bei Gott. Und ganz ehrlich, also so mythisch ist diese Vorstellung eines Meeresungeheuers doch eigentlich auch deshalb schon gar nicht, weil wenn man sich mal anschaut, was sich in den Tiefen des Meeres so alles bewegt, was da so alles rumschwimmt, dann kommt's mir persönlich so vor, als wäre die Bezeichnung Ungeheuer oder Drache für diese Dinger gar nicht so weit weg. Ja, wie auch immer. Ich persönlich denke, die Bibel ist, wie Genesis 1 hier gut zeigt, oft viel apologetischer, also sich selbst verteidigend oder abgrenzend gegenüber dem Weltbild oder den Glaubensvorstellungen anderer Nachbarvölker, als wir das oft denken oder für möglich halten. Und das hängt vielleicht auch damit zusammen, weil sie das anders tut, als wir das vielleicht erwarten würden. Wir denken vielleicht, als für Gott ausgesondertes Volk hat Israel nichts mit irgendwelchen Kulturen des antiken Orients mit ihren Nachbarvölkern zu tun. Aber solche Stellen wie Genesis 1,21 zeigen uns, dem ist nicht so. Wo gemeinsam gelebt wird, dort teilt man ähnliche Vorstellungen. Man ist sich kulturell ähnlich und das ist auch nicht schlimm. Denn oft greift die Bibel genau diese Ähnlichkeiten auf, um sich theologisch dann von gewissen Dingen abzugrenzen, um theologisch zu unterscheiden. Aber ich finde es eben stark, wie sie das macht. Sie macht es nicht, indem sie die Umwelt und die Kultur des antiken Orients ablehnt, sondern indem sie genau die aufgreift und theologisch im Blick auf den einzig wahren Gott deutet und die Dinge damit ins rechte Licht rückt. Am fünften Tag bevölkert Gott das Meer und den Himmel und so wird der kosmische Tempel immer lebendiger. Das Meer wimmelt von Lebewesen, der Himmel füllt sich mit Vögeln, die ersten Nefesh Chaya, die ersten atmenden, lebendigen Geschöpfe, werden Teil des kosmischen Gottesdienstes. Aber etwas fehlt noch. Der dritte Lebensraum, den Gott am dritten Schöpfungstag geschaffen hat, die Erde, ist noch leer. Noch gibt es kein Geschöpf, das die Erde bevölkert. Das ändert sich am sechsten Schöpfungstag. Da erschafft Gott die Tiere des Landes und schließlich das Geschöpf, das eine ganz besondere Rolle in diesem kosmischen Tempel einnehmen wird. Den Menschen. Aber über diesen Tag sprechen wir dann in der nächsten Episode.